Bisschen ungewohnt, um die Ecke zu predigen. Trotzdem freut es mich sehr, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich habe uns einen Brief mitgebracht. Stellt euch vor, ihr als Gemeinde würdet folgenden Brief erhalten. Empfänger CG Dornbirn und FEG Feldkirch. Ganz oben steht: Liebe Gemeinden in Vorarlberg, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, zu einem anderen verdrehten Evangelium hin. Und dann weiter unten: Ihr Unverständigen, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Seid ihr so unverständig? Wieso wendet ihr euch diesen billigen Dingen zu? Und dann steht sogar hier: Ihr seid von Christus abgetrennt. Christus nützt euch nichts. Ihr seid aus der Gnade gefallen, wenn ihr so weitermacht. Und dann geht es weiter mit einigen Befehlen, wie ihr euch jetzt zu verhalten habt. Und am Ende steht dann: In Zukunft soll mir niemand Kopfschmerzen machen. Die Gnade Jesu sei mit euch. Freundliche Grüße. Wow. Würdet ihr so einen Brief einfach Glauben schenken? Würdet ihr ihn einfach annehmen ohne weiteres? Entsprechend reagieren? Wohl kaum, oder? Wer darf denn so mit euch, mit uns reden? Unsere Vorgesetzten? Familienmitglieder? Älteste? Missionare? Gelehrte? Wohl kaum, oder? Nicht mal die. Gibt es überhaupt irgendjemanden, der sowas zu uns sagen darf? Und jetzt ist die Sache die, dass das kein erfundener Brief ist, den ich mir ausgedacht habe, sondern dass dieser Brief wirklich geschrieben und abgesendet und gelesen wurde. Und zwar nicht an die Gemeinden in Vorarlberg, aber auch an die Gemeinden hier. Von welchem Brief ist die Rede? Vom Brief von Paulus an die Gemeinden in Galatien. Und darum werden alle diese theoretischen Fragen, was würdet ihr machen, wenn ihr so einen Brief erhaltet, jetzt ganz praktisch. Paulus hat ganz harte Worte in diesem Brief benutzt. Er mischt sich in dein und mein Privatleben ein, in Bereiche, ja, von Erziehung, Sexualität, Finanzen, deine Gedankenwelt. Warum sollen wir ihm glauben und ihm gehorchen? Seine Briefe beinhalten extrem herausfordernde Gebote und Befehle. Vielleicht bist du gar nicht mit allem einverstanden, was da steht. Warum ihm gehorchen? Warum treu und aufrichtig sein im Beruf? Warum keine Beziehung oder Ehe mit einem Ungläubigen eingehen? Warum so kritisch gegenüber neuen Lehren und neuen Erkenntnissen sein? Warum sich unterordnen? Warum nach Heiligung und Reinheit streben? Warum all dem gehorchen, was Paulus uns da schreibt? Paulus ist extrem intolerant. Er kennt nur einen absoluten Wahrheitsbegriff, nur einen Gott, nur ein Evangelium, nur einen Weg zu ihm. Und darum ist die Frage, die uns heute beschäftigt in dieser Predigt: Warum sollen wir Paulus glauben und gehorchen? Warum Paulus glauben und gehorchen? Und ich habe heute zwei Antworten auf diese Fragen mitgebracht. Die erste dreht sich um den Autor und die zweite um die Botschaft. Also einmal um das Wer und einmal um das Was. Und meine Hoffnung ist, dass wir heute alle heimgehen mit zwei guten Gründen, Paulus zu gehorchen und ihm Glauben zu schenken. Ich fange jetzt nochmal an in Galater 1, Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen. Also wie bei einem E-Mail fängt Paulus mit dem Absender an. Ganz oben steht Paulus, Er schreibt diesen Brief. Paulus, der früher die Gemeinde verfolgt hat, ein Jude, der aber dann selber Christ geworden ist und viele Gemeinden gegründet hat in Griechenland und in der Türkei, also in der heutigen. Aber er schreibt diesen Brief nicht nur als Paulus, nicht nur als ein Freund der Gemeinde damals, nicht nur als Gelehrter, nicht einmal als Missionar. Ich glaube, er hat nicht das Recht, solche Worte an jemanden zu richten. Und darum hängt er sofort einen Zusatz an seinen Namen dran. Vers 1, Paulus, Apostel. Er schreibt diesen Brief als Apostel. Und darum müssen wir jetzt einen kurzen Ausflug machen und darüber nachdenken, was das überhaupt bedeutet. Apostel, das ist ja kein Begriff, den wir jetzt alltäglich verwenden, oder? Damals im normalen Sprachgebrauch im Griechischen hat es nichts anderes bedeutet, als ein Gesandter zu sein, ein Botschafter. Also jemand, der im Auftrag eines Königs oder von irgendjemandem eine Nachricht überbringt. Also in dem Sinn war jeder Missionar ein Apostel aus irgendeiner Gemeinde. In dem Sinn wärst sogar du heute ein Apostel, wenn ich dir eine Vollmacht gebe, dass du irgendeinen Brief bei der Post für mich abholst, dann kannst du dich Apostel nennen, wenn dir das Freude bereitet. Aber es gibt noch einen speziellen Begriff oder einen speziellen Sinn, den dieses Wort auch hat im Neuen Testament. Nicht nur einfach irgendein Gesandter von irgendjemandem, sondern ein ganz spezielles Amt in der Urgemeinde. So exklusiv, dass die Namen dieser Apostel auf den Grundpfeilern des neuen Jerusalems stehen werden. In Offenbarung 21,14 kann man das nachlesen. Es waren also wenige Männer, die 11 ursprünglichen Jünger, also ohne Judas, und eine Handvoll andere, die sich Apostel in diesem Sinn genannt haben. Eine kleine Gruppe, ein begrenztes Amt. Nicht jeder hat Apostel sein können. Und da hat es ganz gewisse und bestimmte Voraussetzungen gegeben. Erstens haben die Apostel Augenzeugen des auferstandenen Jesus sein müssen. Also die haben Jesus nach dem Tod und nach der Auferstehung erleben und sehen müssen, eben um Zeugen der Auferstehung zu sein. Sie sind ja mit dieser Botschaft vertraut worden und darum haben sie das auch dadurch bezeugen können, dass sie Augenzeugen waren. Dann zweitens mussten sie von Jesus selber als Apostel berufen worden sein. Nicht irgendjemand hat es machen können, sondern nur Jesus hat es gemacht. Wir lesen das in den Evangelien, wenn er zu seinen Jüngern beauftragt und bevollmächtigt, hinzugehen. Ja. Also Jesus höchstpersönlich hat es gemacht und hat ihnen diese Nachricht gegeben, das Evangelium, und hat sie bevollmächtigt, auch diese Worte niederzuschreiben. Und dann, drittens, hat Gott dieses Amt auch bestätigt. Weil sonst hätte jeder sagen können, ja, ja, Gott hat mich da beauftragt. Sondern er hat es auch bestätigt durch Zeichen, durch Wunder, durch Machttaten, sodass alle sehen konnten, jawohl, das ist wirklich ein Apostel. Es war also zeitlich begrenzt auf die Urgemeinde damals, eine kleine Gruppe von Leuten. Und ein Vers zum Beispiel macht es sehr deutlich in Epheser 2,20, dass dieses Amt eben nicht einfach weitergeführt werden kann. Dort steht über die Gemeinde, dass sie aufgebaut ist auf der Grundlage der Propheten im Alten Testament und der Apostel im Neuen Testament. Das ist unsere Glaubensbasis. Und dann heißt es weiter, dass Christus selber der Eckstein dieses Fundaments ist. Und dieses Fundament ist ein für alle Mal gelegt. Da wird nichts mehr verrückt und geändert und ergänzt und weggenommen. Dieses Fundament ist ein für alle Mal da. Und das waren die Apostel jetzt im speziellen Sinn. Eine ausgewählte Gruppe, die von Jesus selber beauftragt worden sind, Worte zu reden und zu schreiben, die im absoluten Sinn Gottes Wort waren. Und ich behaupte jetzt, dass Paulus sich als Apostel in diesem Sinn versteht. Warum glaube ich das? Weil er das im selben Vers 1 noch ganz klar macht. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er macht klar, er ist nicht von Menschen gesandt, nicht von Menschen bevollmächtigt, auch nicht durch einen Menschen, sondern von Gott, von Vater und Sohn höchst persönlich. Und dann fügt er noch hinzu, eben dieser Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Interessant, dass das dasteht, oder? Aber erinnert euch, was das Merkmal eines Apostels war. Er hat Jesus, den Auferstandenen, sehen müssen, hat bezeugen müssen, dass dieser Mensch wirklich wieder lebt. Und genau deswegen macht er das schon im ersten Vers klar. Paulus ist ja sehr spät erst zum Apostel berufen worden. Erst auf dem Weg nach Damaskus, wie wir das lesen in der Apostelgeschichte. Dort ist ihm Jesus erschienen. Dort hat er Jesus, den Auferstandenen, gesehen und ist von ihm beauftragt worden, hinzugehen und für Gott und an Gottes Stelle zu sprechen. Paulus erfüllt also all diese Kriterien eines wirklichen Apostels. Und er ist in diesem Brief nicht allein. Im nächsten Vers, Vers 2, steht: Und alle Brüder, die bei mir sind, die schreiben mit ihm diesen Brief oder die grüßen die Gemeinde zumindest mit ihm. Die kennen den Inhalt des Briefes, die stehen hinter Paulus, aber es sind keine Apostel. Es sind die Geschwister, die Brüder. Paulus macht da also einen klaren Unterschied. Ich glaube, es ist gut, wenn wir denselben Unterschied auch machen. Zwischen Apostel auf der einen Seite und den Brüdern auf der anderen Seite. Zwischen Gottes Wort, das immer unfehlbar ist, und Menschenwort, das fehlbar ist. Zwischen biblischer Wahrheit auf der einen Seite und unserer Meinung und Ansicht und Vorliebe auf der anderen. Sogar zwischen dem Bibeltext auf der einen Seite und einer Predigt auf der anderen Seite. Auch diese Predigt hat nicht Vollmacht aus sich heraus oder Vollmacht durch mich oder Autorität. Sie ist in dem Sinne, habe ich das Recht zu sprechen, indem ich das sage, was Paulus da sagt. Solange stehe ich auf sicherem Grund, und wenn ich mich davon wegbewege, dann ist dieser Boden und dieses Fundament und auch die Autorität und das Recht zu reden vorbei. Und genau daran erinnert Paulus seine Empfänger. Damals die Gemeinden in Galatien, aber auch uns heute. Paulus ist der Apostel und du und ich, wir sind es nicht. Jetzt könnte man sich fragen, ja, warum müssen wir uns jetzt da so lange aufhalten? Warum ist das so wichtig bei diesem Brief? Und ich glaube, es hat mit dem Inhalt zu tun. Stellt euch vor, da kommt jetzt ein Brief, wo es schon anfängt: Ihr seid alles super, macht's weiter so, ich bin der größte Fan von euch, ich will euch ermutigen, will euch bestärken, ich finde alles toll, was ihr macht. Ja, da hätte er nicht so viel drauf pochen müssen, dass er Autorität. Diese Worte würde man von jedem annehmen, oder? Also wenn ihr nach dem Gottesdienst auf mich zukommt und irgendwie sowas sagt, da frage ich euch nicht, hast du das Recht, sowas zu sagen? Sondern das nehme ich dankbar an. Aber wenn Paulus einen Brief schreibt, wie den Galaterbrief, mit Zurechtweisung, mit harten Worten, dann braucht er diese Autorität. Er will ihnen nicht Honig ums Maul schmieren, sondern er will sie erinnern an Wahrheit. Und darum muss er erst einmal beweisen, dass er das Recht dazu hat. Bevor er irgendetwas anderes sagt, beantwortet er nämlich damit schon die Frage, ja, warum sollen die Galater damals und warum sollen denn wir heute zuhören und ihm glauben und ihm gehorchen? Warum? Weil er mit der höchsten Autorität redet, die es überhaupt gibt. Weil Paulus uns hier Gottes Wort bringt. Deshalb, darum. Und das hat schon ganz praktische Anwendungen für uns heute, oder? Weil was immer jetzt danach kommt, wir wissen das ja noch gar nicht. Wir sind jetzt erst beim Vers 2 von einem Brief, der 6 ganze Kapitel hat. Aber was auch immer Paulus zu sagen hat und was auch immer danach kommt, wir müssen es annehmen als Gottes Wort. Das heißt, ihm nicht zu glauben, ihm nicht zu gehorchen, ihn nicht ernst zu nehmen, bedeutet Gott nicht ernst nehmen, Gott nicht zu glauben und Gott nicht zu vertrauen. Das heißt, wenn du von dir behauptest, eine hohe Sicht von Gott zu haben, aber sein Wort links liegen lässt, dann geht es nicht. Du kannst nicht behaupten, du liebst Gott, du willst ihn erfahren, willst seinen Willen tun, willst ihn erleben, aber die Bibel, die interessiert dich nicht. Dabei sind es doch seine Gedanken und seine Worte. Dabei offenbart doch Gott sich darin selber zu uns. Das ist dieser Brief, das ist die Bibel. Und zwar nicht nur Teile davon, nicht nur die Teile, die uns gut gefallen, wo wir eh schon zustimmen, sondern auch die schwierigen und die herausfordernden Teile. Auch die kann man nicht einfach streichen oder abändern oder Weg erklären. Nicht wir sind der Maßstab, an dem wir Gottes Wort messen, sondern es ist genau umgekehrt. Dieses Wort ist der Maßstab, an dem alles andere gemessen wird. Wir stehen nicht drüber und beurteilen es, sondern wir stehen drunter und werden beurteilt. Und das ist ein entscheidender Punkt an der Stelle. Wenn wir uns darüber nicht einig sind, dann brauche ich eigentlich gar nicht weiterreden an dieser Stelle. Weil wenn dieser Brief auch nur etwas weniger für dich ist als Gottes Wort, ja, dann kann ich genauso gut über ein anderes Buch als dieses predigen. Dann kann man die Pilgerreise verwenden oder irgendein Fachbuch zur Lebensführung oder irgendein Top-Seller, Bestseller. Es sind sicher auch viele gute Gedanken drin, nicht alles gut. Aber wenn das weniger ist als Gottes Wort, dann haben wir keinen Grund zu gehorchen und zu vertrauen und zu glauben, was da steht. Und genau deswegen macht Paulus diesen Punkt. Ganz am Anfang, was jetzt kommt, sagt Gott. Und deshalb müssen wir glauben und müssen gehorchen und müssen dem vertrauen. Das war meine erste, meine lange Antwort auf diese Frage, warum. Und jetzt kommt noch die zweite, die kürzere. Und die dreht sich nicht um die Person, nicht um Paulus, nicht um seine Autorität, sondern die dreht sich um die Nachricht, um den Inhalt. Und da ist es super, dass er uns schon eine Kurzversion des gesamten Briefes in 3 Versen gibt, nämlich in Vers 3 bis 5. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich will jetzt zuerst den Anfang und den Schluss dieser Verse uns anschauen und dann den Mittelteil. Ganz am Anfang in Vers 3, die Botschaft von Paulus an die Galater ist Gnade und Friede für sie. Und ganz am Schluss, am Ende, in Vers 5, dieselbe Botschaft bringt Ehre und Herrlichkeit zu Gott. Ja, was sind diese Begriffe? Gnade, Friede, Ehre oder Herrlichkeit? Gnade ist unverdiente Gnade und Annahme, die man sich eben nicht verdient hat. Nicht irgendeine Gnade, sondern Vers 3, Gnade von Gott. Also unverdiente Güte und Annahme von Gott. Und Friede, diese Nachricht bringt Friede den Galatern und Friede uns. Das ist weit mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Da steht Friede wieder von Gott. Dieser Brief, dieser Inhalt ist Gottes Friedens-, Gottes Versöhnungsangebot. Diese Nachricht bringt Versöhnung mit Gott. Und gleichzeitig bringt diese Nachricht Gott Ehre. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es in Vers 5. Der Brief bringt Gnade den Schuldigen und Ehre dem Gott. Und vielleicht haben wir das schon zu oft gehört, als dass uns das noch beeindrucken wird. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist das ein Riesendilemma, das sich da auftut, oder? Weil wie passen denn diese beiden Dinge zusammen? Obwohl die Galater, so wie alle Menschen, gesündigt haben und Dinge getan haben, die bestraft werden müssen von einem heiligen und gerechten Gott. Dinge, die nicht unbestraft bleiben können. Das soll ihnen unverdient vergeben werden? Wie kann denn Gott dadurch geehrt werden als der, der sie freispricht? Den Schuldigen gerecht zu sprechen, ist ja nicht lobenswert, nicht ehrenswert. Das ist nichts anderes als ungerecht und verwerflich, oder? Wie kann Gott die Sünder, uns, die Undankbaren, die Ungeduldigen, die Faulen, die Egoisten, die Gemeinen, die Lügner, auf eine Weise gerecht sprechen, die ehrenswert ist, die lobenswert ist? Paulus' Erklärung ist genau dazwischen, in Vers 4. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater, unserem Herrn, Jesus Christus, der sich selber für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit. Seht ihr das? Zwischen Gnade euch und Friede von Gott und Gott die Herrlichkeit ist Vers 4. Unser Herr Jesus Christus sei tot für unsere Sünden zu unserer Rettung. Mit anderen Worten, der einzige Weg, wie du Gnade und Friede bekommst und wie Gott Ehre bekommt, den hat Jesus Christus. Der geht durch Jesus Christus und durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden und dass er uns herausgerettet hat aus dieser Welt. Und genau das haben die Galater vergessen. Und deswegen sind sie abgeschweift, und zwar in zwei verschiedene Richtungen. Sie sind abgeschweift einmal in die Richtung von Gesetzlichkeit. Sie wollten dieser Gnade und dem Unverdienten ihren eigenen Verdienst, ihre eigenen Werke, ihre eigenen Taten hinzufügen. Gesetzlichkeit. Aber zugleich sind sie abgeschweift in die entgegengesetzte Richtung, in die Gesetzlosigkeit. Und sie haben die Freiheit missbraucht, um weiter sündigen zu können. Und deswegen erinnert Paulus sie schon am Anfang und im gesamten Brief an das, was sie eh schon wissen und kennen und schon gehört haben. Er schreibt ihnen nichts Neues, sondern er wendet das immer gleiche Evangelium auf eine ständig sich ändernde Situation an. In dem Fall die Situation der Galater, ca. 50 nach Christus. Aber dieses immer gleiche und oft gehörte Evangelium, das vergessen doch auch wir so leicht, oder? Und auch wir schweifen ab davon in dieselben Richtungen. In Gesetzlichkeit auf der einen Seite und in Gesetzlosigkeit auf der anderen. Manchmal dorthin, manchmal dorthin und manchmal in beide Richtungen zugleich. Auch wir wollen uns doch Gottes Frieden und Gottes Gnade und Gottes Versöhnung oft selber verdienen und verwerfen damit diese Gnade, die uns gerettet hat. Und auch wir wollen doch oft so leben, wie es uns passt, und verwerfen damit die Gnade, die uns verändern will. Warum soll man Paulus und dieser Nachricht glauben und gehorchen und vertrauen? Warum sollen wir uns aufrütteln lassen mit diesen harten Worten? Warum uns herausfordern lassen, an diesem Evangelium festzuhalten, nichts hinzuzufügen, nichts zu verändern, nichts wegzunehmen? Ja, weil das der einzige Weg ist, wie wir Gnade und Frieden von Gott haben und wie wir Gott ehren, dieses Evangelium der Gnade Gottes durch Christus. Und darum will ich dich bitten heute Morgen. Lass die Worte von Paulus und die Worte Gottes dein Leben immer wieder durchleuchten. Und lass dich herausfordern und lass dich ermahnen, dort wo es nötig ist. Lass dich von Predigten und durch Gespräche und durch Beziehungen und Freundschaften erinnern an diese Gnade Gottes, die einerseits vergibt und heilt und das Heil, also uns errettet, aber die uns andererseits auch verändert und die Kraft und die Fähigkeit zur Veränderung schenkt. Lass dich warnen, wenn du abdriftest in Richtung Gesetzlichkeit, aber auch wenn du abdriftest in Richtung Gesetzlosigkeit. Und lass dieses Evangelium nicht etwas sein, das du einmal gehört und geglaubt und angenommen hast, um errettet zu werden, sondern etwas, das dein ganzes Denken und Handeln und Tun, dein ganzes Sein, dein ganzes Leben tagtäglich beeinflusst und prägt. So wie das Frühstück, das du jeden Morgen isst, so wie das Fernsehprogramm, das du dir immer wieder anschaust, so wie die Medizin, zu der du immer wieder greifst, so ist dieses Evangelium gedacht als etwas, dass wir immer wieder zurückgreifen und aus deren Kraft wir leben. Ich habe euch am Anfang zwei Antworten versprochen auf die Frage, warum Paulus gehorchen, warum ihm glauben. Meine erste Antwort war, dass wir ihm glauben müssen. Wir müssen glauben, wir müssen gehorchen, weil es die größte Autorität ist, die es gibt. Weil er zu uns als Worte Gottes redet. Aber die zweite Antwort ist, wir dürfen ihm glauben und wir dürfen ihm gehorchen, weil diese Worte uns Gnade und Frieden und Freiheit und Segen und Erfüllung und Trost und Heilung und Vergebung und Veränderung bringen. Deshalb dürfen wir sie annehmen. Lass mich am Ende beten mit ein paar Worten aus dem Psalm 119. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Ja, treuer Gott und Vater, danke, dass du ein Gott bist, der spricht, der vor allem zu uns spricht durch das Wort, Herr. Und danke, dass du dich darin offenbarst. Danke, dass wir ja, mit der Bibel eine feste Basis haben. Und ja, ich bitte, dass wir diese Worte, die ja, oft ermutigend sind und oft das Herz erfreuen, aber oft auch herausfordern und ja, schmerzlich sind, Herr, die den Finger in die Wunde legen, dass wir sie annehmen als deine Worte. Worte von einem treuen und guten Gott, der das Beste für uns will. Worte von einem Gott, der alle Ehre und alle Herrlichkeit bekommt, Herr. Wir bitten dich, lass du uns Menschen sein, die auf dich schauen, auf dich hören, die dein Wort ernst nehmen und die sich ja wirklich darunter stellen und durchleuchten lassen und wo du mit deinem Wort wirken kannst, Herr. Bitte verherrlich du die dadurch. Amen.